Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Unser Thema heute ist echt Dreck. Also Dreck ist das Thema.
Dreck ist das Thema.
Genau.
Ich habe das.
Da gucke ich gerade mal nach meinen Fingernägeln, so völlig intuitiv. Weißt du, gestern wieder irgendwas im Garten gepuzzelt. Ja. Das erste Dreck unter den Fingernägeln. Das ist sogar noch.
Erste Dreck unter den Fingernägeln. Pass auf, bei mir ist das Lustige. Manchmal erlebt man doch so Dinge, wo man denkt, oh, die möchte ich unbedingt erzählen. Dem Sven und. Und auch allen anderen, die zuhören.
Genau, den anderen Vieren.
Genau, der Welt. Ja.
Hallo Mama.
Ungefähr so, genau. So, und dann denkt man, wie kriege ich das in die Sendung? Welches Thema haben wir denn morgen überhaupt? Weil wir machen ja in der Woche vorher auch Themenplanung für andere Sendungen. Ne? Und ich freue mich so, dass es Dreck ist. Weil ich hatte echt ein Erlebnis gestern beim Kauf von Kinokarten. Das war richtig Dreck. Das möchte ich einfach mal sagen. Das war ein richtig dreckiges Erlebnis.
James Bond?
Nein, Venom 2.
Ah, okay.
Also
bist du The Guys, ja?
Ich mag den Zoopalast wirklich gern. Auch den neuen Zoopalast. Ja. Finde ich total super. Aber ich habe jetzt das erste Mal Online-Karten gekauft.
Ja.
So, das allererste Mal habe ich es vom Handy versucht. Ich weiß.
Ja, aber so eine Mobile-Webseite ist super, nicht leicht zu machen. Das musst du schon Verständnis haben.
Na, darum geht's gar nicht. Also das ist das Verrückte. Die Webseite hat super funktioniert. Aber es ist so, also überall anders kann man als Gast bestellen.
Ja, ja.
Hier nicht. Das heißt, man muss erstmal ein Konto anlegen. Mhm. Man hat aber schon Plätze ausgesucht. Das heißt, ich gehe ja mit Familie, also ich habe 5 Plätze ausgesucht. Und dann zeigen sie dir so einen, dann halten sie dir quasi die Pistole an die Stirn und sagen, wenn du nicht jetzt
Minuten.
15 Minuten gebucht hast, dann sind deine Plätze weg. Mhm. Und dann zählen sie runter. Mhm. So, und in der Zeit aber wird nicht etwa, wenn du ein Kundenkonto anlegst, die Zeit angehalten oder du kriegst eine Bonuszeit. Nein, die Zeit geht unerbittlich weiter runter.
Wie in so einem Thriller. Krimi, Alter.
Genau. Dann lege ich also das Kundenkonto an, dann... Nein, ich muss erstmal meine E-Mail-Adresse bestätigen. Alles klar. Also warte auf die E-Mail. E-Mail-Adresse bestätigt. Dein Kundenkonto ist bestätigt. Du kannst dich einloggen. Super. Dann, wie möchtest du zahlen? Und so weiter. Dann denke ich, okay, jetzt ist es gleich soweit. Und dann kommt, dank unserer Corona-Politik musst du jetzt für alle 5 Leute Name, Adresse, Telefonnummer und so erstmal ausfüllen. Aber währenddessen geht der Countdown weiter. Ja. Was ist denn, wenn ich für 20 Leute Karten gekauft hätte? Dann ist es ja rein zeitlich schon gar nicht mehr machbar. Und dann ist es noch so, angeblich noch 3 Minuten, als ich alles fertig ausgefüllt hatte. Dann gab es einen Fehler bei der Weiterleitung zu PayPal.
Natürlich.
Dein Warenkorb ist leer.
Ja, klar. Was denkst du denn? Meinst du, das speichert so lange den Warenkorb? Aber jetzt mal unter uns. Also ich vermute, du warst nachher im Kino. Was war ein spannender?
Nee, ich gehe heute ins Kino. Ich bin gestern Abend zu Hause am PC, habe ich das Ganze nochmal gemacht.
Okay, pass auf. Dann erzähl mir mal morgen oder nächsten Sonntag live für die 4 Leute, was spannender war. Jetzt der Krimi vorneweg oder der Film? Weil ich meine, Sequels sind ja oft Kacke.
Ist ein bisschen unlogisch, weil... Das Drama vorher war ja umsonst. Ich durfte ja nicht mal bezahlen.
Ja, siehst du?
Genau. Insofern, wenn Sie das anbieten würden, möchten Sie einen echten Krimi beim Kauf von Karten erleben? Das wäre vielleicht noch ein Geschäft für Umme. Genau. Das wäre vielleicht noch ein Geschäftsmodell.
Sag mal, kurze Frage. Ja. Bevor du gestern dich wieder abends an den PC gesetzt hast, hast du Popcorn gemacht?
Nee, hätte einfach zu der halben Flasche Schnaps nicht gepasst, die ich brauchte, um mich für dieses Ereignis zu stellen.
Was wir zum Thema Dreck noch so mit Ihnen vorhaben und welcher Dreck sonst noch passiert ist, das erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Dreck.
Drecksack. Also darüber sprechen wir. Drecksack, die lesbare Zeitschrift für Literatur, die dieser Tage ihren 11. Geburtstag feiert.
Außerdem sprechen wir über das dreckige Dutzend. Nicht über den Kriegsfilm, sondern über das dreckige Dutzend der Chemikalien.
Und wir sprechen über uralte Insekten, die nicht nur in wunderschönen Bernsteinen, die wir uns um den Hals hängen können, die Zeit überdauern, sondern auch in Dreck und Kot. Ja, aber rein wissenschaftlich.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden. 2 auf 1.
Ich weiß nicht, ob Sie diese Jurassic Park Filme kennen, meine Damen und Herren. Da gibt's ja mittlerweile verschiedene Fortsetzungen, die immer bunter, immer krasser, immer actiongeladener wurden. Eins war immer gleich, der Stab des alten Professors, wo oben drin eine Kugel aus Bernstein war, in der ein Insekt gefangen war, woraus sie das Dinosaurierblut gezogen haben, um Dinos sozusagen zu klonen. Also, dass so Insekten in Bernstein sind, weiß man, dass die aber auch in Dreck und Kot die Zeiten überdauern. Und wie sie das tun, das war mir zumindest neu. Wir erfahren jetzt aber mehr darüber vom Biologen Andreas Hecker vom Jura-Museum in Eichstätt. Wunderschönen guten Morgen, Herr Hecker.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Hecker, wann und wie hat man bemerkt, dass auch in versteinerten Exkrementen Dinge drin sind, die für Forscher wahnsinnig interessant sind?
puh, das war relativ früh, das war schon 1824. Mhm. Das war eine junge Paläontologin, Mary Annings hieß sie, und die hat festgestellt, dass in angeblichen Magensteinen in Fischsauriern, dass da Schuppen drin sind und Knochen von anderen Fischsauriern und von Fischen. Mhm. Und dadurch wurde klar, dass es sich hierbei nicht um irgendwelche Magensteine handelt, sondern dass es wirklich hier um, ja, wie man schön sagt, Fäzes handelt, also ja, versteinerter Kot.
Okay, das heißt also, sie dachte erst noch, dass es irgendwas, also ein Magenstein ist sowas ähnliches wie ein Nierenstein, vermute ich mal nur im Magen, und da war das drin, aber eigentlich ist es nichts weiter als die Hinterlassenschaften von den Tieren.
Nichts weiter ist eine gute Sache. Entschuldigung, ich muss jetzt unterbrechen. Magensteine sind bei Reptilien, die nehmen Steine auf, die können ja nicht kauen, und die Steine zerreiben, zerkleinern die Nahrung im Magen.
Ach, sehen
Sie. Und man hat erst gedacht, das sind diese Steine. Und die Mary Anning hat darauf hingewiesen, dass diese Steine ja Fischknochen enthalten, also Reste der Mahlzeit. Mhm. Und das hat einen anderen Wissenschaftler, William Buckland, dazu bewogen zu sagen, okay, es muss was anderes sein, wir nennen es Koprolith, also Kotstein sozusagen. Mhm. Und das ist eine tolle Sache, weil wir nämlich nicht nur sehen, in diesen Fällen, wer hat diesen Kotstein abgegeben, sondern auch, was hat der gefressen. Mhm. Also Fische, Tintenfische, andere Fischsaurier.
Okay, jetzt kommen wir mal zum Klongeschäft. Es geht doch immer darum, möglichst intakte DNA zu haben, oder? Damit wir die Welt wieder voll Dinosauriern pumpen können.
Also möchte ich an dieser Stelle mal warnt die Hand heben. Ja, ich habe alle Filme gesehen, wir sollten es lassen.
Wie gut erhalten sind denn die Materialien in den Koprolithen?
Also, ich sag mal, in allem, was so älter ist als vielleicht 15.000, 20.000 Jahre, da finden wir eigentlich nicht mehr wirklich gut verwertbare DNA. Und wir sprechen hier bei Mary Anning über 180 Millionen Jahre.
Okay.
Es geht aber noch weiter. Wir haben hier Koprolithen ohne Inhalte, aber immerhin auch das sind Fossilien, aus Zeiten jenseits der 500-Millionen-Marke. Hier bei Ihnen zum Beispiel, da gibt es die Geschiebesteine. Das sind Steine, die in der Eiszeit von dem Eis aus Skandinavien bis nach Norddeutschland gebracht wurden. Und da sind solche alten Kotsteine drin.
Wahnsinnig spannend. Jetzt müssen Sie aber trotzdem eins noch erklären. Also vielleicht fehlt mir da irgendwie the missing link. Haha. Sie haben gesagt, in den Koprolithen sind teilweise ganze Gräten, aber nicht mehr so richtig vollständige DNA. Wie geht denn das zusammen?
Ja, die DNA ist ja nur sind Moleküle, die abgebaut werden von Bakterien, von anderen chemischen Prozessen und so weiter. Die zerbricht sehr schnell.
Okay.
So ein Knochen, der zerbricht nicht so schnell. Mhm. Und dadurch kann er sich wesentlich besser erhalten. Allerdings die meisten Koprolithen, die mir so in die Hände fallen, die enthalten keine Knochen mehr. Aber es kommt schon durchaus vor, dass da mal der ein oder andere Knochen dabei ist.
Herr Hecker, was war denn der spannendste Fund in einem Koprolithen? Also, und wie sehen die Dinge aus? Wo muss ich jetzt die Augen offen halten, wenn ich mal einen
Waldspaziergang mache? Und riechen die noch?
Also riechen tun sie nicht mehr. Das kann man sagen, der spannendste Fund. Oh Gott, es gibt so viele spannende Funde. Es gibt einen Flugsaurier, der hat in seinem Bauch noch einen solchen Koprolithen und der ist voller Tintenfisch. Haken von den Armen von Tintenfischen.
Krass.
Es gibt Koprolithen von Dinosauriern aus Polen und die enthalten jede Menge Käfer. Mhm. Diese Tiere haben Käfer gefressen. Man stellt sich immer so vor, Dinosaurier fressen immer andere Dinosaurier. Nee. Vor allen Dingen die kleineren, die fressen auch noch ganz andere Sachen. Oder andere Haufen von sehr großen Dinosauriern, da gehen wir dann mal in die 20, 30, 50 Zentimeter Marke, die enthalten plötzlich Gras. Da hieß es lange Zeit, ja Moment, das Gras ist doch Millionen, Dutzende Millionen Jahre später erst entstanden. Na, da enthielten diese Koprolithen, diese Haufen tatsächlich schon echtes Gras.
Also das mit den Käfern finde ich super, da können wir bald den Film Jurassic Bug machen, aber können wir Normalmenschen Koprolithen finden und entdecken?
Ja, jederzeit. Ich sag mal so, die hier bei uns jedenfalls sind die Gesteine voll davon. Mhm. Wir müssen ja überlegen, so ein Fisch, der gibt in seinem Leben eine ganze Menge Häufchen ab. Mhm. Also finden wir mehr davon als den Fisch selber. Der zerfällt allerdings. Aber das ist so weit gegangen, dass man teilweise schon im 19. Jahrhundert Koprolithen im Bergbau abgebaut hat, um daraus Kunststoff oder auch Sprengstoff herzustellen.
Okay.
Man glaubt es kaum, ja.
Ja. Über Fossilien in Dreck und Kot sprachen wir mit dem Biologen Andreas Hecker vom Jura-Museum in Eichstätt. Herr Hecker, vielen Dank für die Information und schönen Sonntag für Sie.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Es gibt ja Menschen, die wollen gerne chemiefreie Nahrung haben. Das geht nicht. Aber wir wissen, bestimmte Chemikalien und Gesundheit passen nicht so gut zusammen. Und da gibt es welche, die sind deutlich gefährlicher als andere. Deswegen hat man irgendwann mal welche zum sogenannten dreckigen Dutzend gekürt und weltweit auch verboten. Welche Stoffe dazugehören und welche es noch sollten, das besprechen wir jetzt mit Alexander Katterbo von der Organisation Hey Support. Schönen guten Morgen.
Hallo Frau Katterbo.
Guten Morgen.
Welche Substanzen umfasst das ursprüngliche dreckige Dutzend, wenn Sie mal kurz aufzählen würden?
Oh ja, ich kann es aufzählen. Es sind einige bekannte Stoffe dabei wie DDT oder PCB. Es sind verschiedene Pestizide dabei wie Aldrin, Endrin, Dieldrin, dann Mirex, Toxafen. Also viele Stoffe kennt man nicht vom Namen, waren aber sehr weit verbreitet.
Mhm. Und warum sind die damals verboten worden?
Es hat sich in der internationalen Staatengemeinschaft eigentlich die Erkenntnis irgendwann rauskristallisiert oder gebildet, dass es sehr gefährliche Stoffe gibt, die einfach, und das ist genau diese Eigenschaft von den sogenannten POPs, Persistent Organic Pollutants, also die sind langlebig, die reisen weit über die Grenzen hinweg Richtung Norden, wo es kalt ist, und die sind schlecht biologisch abbaubar. Mhm. Und da hat man gesehen, dass es eigentlich ein globales Problem ist durch die langen Reisen dieser Stoffe und hat sich zusammengetan und gedacht, die müsste man eigentlich verbieten. Wir haben alle noch dieses DDT-Dioxin im Kopf, wie gefährlich das ist. Und es hatte sich damals eben ja international diese Erkenntnis durchgesetzt. Und seit Mai 2001, also jetzt 20 Jahre, haben wir die Stockholm-Konvention, die diese Stoffe reguliert.
Mhm.
Oder verbietet, besser gesagt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die wandern und die sind sozusagen schwer abbaubar. Aber was gerade im Fall von zum Beispiel Dioxin oder so natürlich eindringlich ist, die sind natürlich auch unmittelbar sehr, sehr, sehr schädlich. Ne? Da ist nicht die lange Halbwertszeit das eigentliche Problem, sondern die schädliche Wirkung. Ich nehme an, das wird bei den anderen Stoffen auch so sein, oder?
Genau, so ist es. Also bei diesen Stoffen sind eine Unzahl von Krankheiten damit verbunden, verschiedene Krebsarten, Entwicklungsstörungen. Also das geht hin in das Hormonsystem, das dann wiederum neue Krankheiten auslösen kann. Also die Krankheiten, die dadurch entstehen können, sind so schwer und vielfältig, dass es wirklich wichtig war, diese Stoffe und auch weitere dann zu verbieten.
Frau Katterbo, jetzt ist ja Folgendes, jetzt kann man ja viele Dinge verbieten, Schwarzfahren, Ladendiebstahl, passiert ja trotzdem. Mhm. Halten sich denn weltweit alle an dieses Verbot, dieses dreckigen Dutzend?
Genau, und weiß man das überhaupt, gerade weltweit, ist ja schwer zu kontrollieren, ne?
Ja, es ist sehr schwer zu kontrollieren. Jeder Mitgliedstaat braucht einen nationalen Aktionsplan, wo er darlegen muss, was dieser Staat dafür tut, um diese Stoffe zu verbieten. Und auch nicht zu vergessen, verunreinigte Orte, also wie Sondermüll. Ja, es gibt in vielen Ländern ungesicherte Lagerstätten von diesen alten Pestiziden, mhm, die dann ins Grundwasser gelangen und so. Da müssen die Staaten einen Plan auflegen und den auch erfüllen.
Mhm.
Es gibt allerdings kein Maßnahmen-Sanktionspaket, das die Stockholm-Konvention anwenden könnte, wenn sich ein Staat nicht dran hält.
Okay.
Aber das ist auch die Aufgabe von uns NGOs zum Beispiel in diesen Ländern, darauf zu achten, was passiert, das öffentlich zu machen, wenn nichts passiert, und immer wieder darauf zu drängen.
Mahnen und warnen, das ist ja immerhin schon mal was, obwohl sanktionieren wahrscheinlich noch besser wäre. Wir haben jetzt über ein Dutzend gesprochen. Es werden ja weiter Substanzen auch erfunden und eingesetzt, von denen man möglicherweise denkt, die sind auch nicht so gesund. Ist dieses Dutzend erweiterbar und ist es auch schon mal erweitert worden?
Genau, also es sind mittlerweile 16 weitere Stoffe dazugekommen. Einige davon sind auch wieder Pestizide. 6 weitere sind im Moment sozusagen im Verfahren, irgendwann verboten zu werden. Und wir arbeiten uns so langsam auch zu Stoffen vor, die auch weit verbreitet sind. Am Anfang waren das doch eher Stoffe, wo viele, gerade also Herstellerländer wie Regionen, auch wie die EU, sich dachten, naja, da haben wir keinen wirtschaftlichen Schaden. Wenn wir die jetzt verbieten, weil wir nutzen sie eh nicht mehr. Aber die neuen Stoffe kommen jetzt eigentlich schon in so einen Bereich, wo wir sagen müssen, die sind sehr weit verbreitet. Mhm. Da gibt es zum Beispiel sogenannte für immer Chemikalien. Das sind perfluorierte Chemikalien, die finden sich, man hat es vielleicht schon gehört, PFOS, PFAS, das findet sich auch in wasserabweisenden Textilien, man hat es in Zahnseide gefunden, man hat es in Nahrungsmittelverpackungen gefunden und so weiter. Also so langsam kommen wir in Regionen, wo dann vielleicht noch mehr bewirkt werden kann.
Eine wichtige Mission über das dreckige Dutzend der Chemie, also eigentlich das dreckige Dreidutzend, wenn die letzten sechs auch noch zugelassen sind, die gerade im Gespräch sind, sprachen wir mit Alexandra Katerbo von der Organisation Hey Support. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Goldfrapp. Happiness. Davon kann doch jeder was von uns gebrauchen. Und natürlich auch ein bisschen...
Von Goldfrapp?
Happiness?
Ach so.
Und natürlich auch ein bisschen Dreck kann auch jeder von was gebrauchen. Ja. Es ist 9.43 Uhr und Dreck ist das Thema unserer Sendung.
Manche haben jede Menge davon, also nicht von Happiness, sondern von Dreck und gerne auch am Stecken. Cum-Ex-Skandal, gefälschter Lebenslauf, verschlammte Klausuren beim Bundestagswahlkampf, ging es in diesem Jahr auch sehr viel darum, welcher Mitbewerber wie viel Dreck am Stecken hat. Und dabei wurden die Ausmaße dessen bei den Wählerinnen und Wählern offensichtlich sehr unterschiedlich bewertet. Doch wie kommt es, dass einem Kandidat, der möglicherweise in zwei Wirtschaftsskandale verwickelt ist, mehr Kompetenzen zugeschrieben werden als einer Kandidatin, die offenbar ihren Lebenslauf frisiert hat? Das besprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Christian Stecker von der TU Darmstadt. Hallo, Herr Stecker.
Schönen guten Morgen.
Guten Tag. Also diese Frage wollen wir vielleicht mal als erstes klären. Wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dann könnte man ja zu dem Ergebnis kommen, dass Cum-Ex- und Wirecard-Skandal nicht so sehr an Olaf Scholz hängen geblieben sind, wie die Aufhübschung des Lebenslaufs an Annalena Baerbock. Haben Sie eine Erklärung dafür, die nicht nur Misogynie heißt?
Ja, also in der Tat, ne, das kann man aus den Wahlergebnissen rauslesen, auch wenn das natürlich ein bisschen unsicher ist und jetzt nicht die Qualität von einem Experiment hat, aber Cum-Ex und Wirecard sind natürlich relativ komplexe Kriminalfälle für die einzelnen Bürger, jetzt schwer zu durchschauen, und eine mögliche Mitverantwortung von Scholz ist ja nach wie vor unklar, und wenn, dann wäre es ja auch eher eine abstraktere politische Verantwortung. Er hat ja nicht selber Cum-Ex oder Cum-Cum betrieben, es fehlt also dieses Smoking Gun, was ihm persönlich auf die Füße fallen könnte, wenn nicht bei Baerbock, wenn man Nebeneinkünfte nachmelden muss, ein bisschen abgeschrieben hat und etwas viel Fantasie in den eigenen Lebenslauf gesteckt hat, dann sind das zwar vielleicht kleine Verfehlungen und teils auch nur Unachtsamkeiten, aber es waren eben wiederholte Verfehlungen, und sie sind ganz klar der Person Annalena Baerbock zuzurechnen, und sie waren auch geeignet, sie zu beschädigen, weil sie als Person ja eigentlich integer, sorgfältig und als detailversessen galt.
Okay, jetzt würde ich aber sagen, und dezidiert möchte ich jetzt nicht die eine oder andere Meinung vertreten, ja, aber man könnte sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, A, die Skandale, in die Olaf Scholz möglicherweise verwickelt war, sind zu komplex, als dass der gemeine Wähler sie so einfach durchschauen kann. Das ist Nummer eins. Also ein bisschen auch die Dummheit der Wähler. Und Nummer zwei, Sie sagen, wenn das Verbrechen groß genug und unübersichtlich genug ist, dann kommt man eben eher damit durch, als mit etwas, was leichter nachweisbar ist.
Nee, wenn man es selber gemacht hat, oder?
Also die direkte Zuordnung von Verantwortlichkeit spielt einfach eine große Rolle. Und man kann in einem riesigen Skandal verwickelt sein, aber es bleibt irgendwie unklar, welche Rolle man darin spielt. Dann fällt einem das eben nicht so auf die Füße, würde ich sagen.
Ah, okay. Also es geht darum, dass wirklich nachvollziehbar ist, der hatte aktiv was gemacht und war nicht irgendwie verwickelt. Okay. Geht es denn auch darum, wie viel Dreck jemand am Stecken hat, oder auch darum, wie sie denn damit umgehen? Also ich meine, wenn wir jetzt mal sagen, irgendwie hier in Berlin haben wir ja Franziska Giffey, die hatte ja ein Riesenproblem mit ihrem Doktortitel und wird jetzt wohl unsere Bürgermeisterin werden.
Also wie viel Dreck ist sicherlich eine wichtige Gewichtseinheit, und auch was für Dreck, und das korrespondiert dann auch wieder so mit den moralischen Maßstäben, die wir überhaupt als Gesellschaft so an Politikerinnen und Politiker anlegen. Also Affären und uneheliche Kinder, die finden wir vielleicht alle interessant, aber das wird heutzutage nicht mehr sanktioniert. Ich erinnere gern daran, dass der ehemalige französische Präsident François Hollande mal mit dem Moped außerhalb der Arbeitszeit zu seiner Geliebten gefahren ist. Das haben alle amüsiert zur Kenntnis genommen, aber das hatte keine weiteren Folgen. Aber wenn man jetzt, wie zum Beispiel der Mannheimer Ex-CDUler Nicolas Löbel, so ganz klar so fast komischartig böse Dinge tut und mitten in der Pandemie sich an Maskengeschäften bereichert, dann ist man natürlich politisch auf ewig erledigt, auch wenn vielleicht interessanterweise so eine strafrechtliche Relevanz gar nicht da ist. Mhm.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ganz besonders das Fälschen von irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten so wahnsinnig groß eine Rolle spielt, was ja teilweise 20 oder 30 Jahre auch zurückliegt? Mich persönlich, also ich kannte in den 90ern...
Herr Professor, sag du doch mal.
Ich habe in den 90ern Kommilitonen gehabt, die haben so eine Arbeiten für Geld geschrieben. Das ist dann nicht nachweisbar, ja, weil so, das gab es sicherlich auch zuhauf. Ich weiß nicht, können Sie sich das erklären?
Ja, ich glaube, dass sich das auch mittlerweile so ein bisschen abgenutzt hat. Also bei zu Gutenberg hat es noch gereicht, ihn zu Fall zu bringen, auch wenn damals im politischen Betrieb selbst das gar nicht so hoch bewertet wurde, wie vielleicht wir in Academia, die wir uns natürlich maßlos darüber aufgeregt haben, die wir alle jahrelang im stillen Kämmerlein nicht in die Kneipe gegangen sind, sondern sorgfältig an unseren Dissertationen geschrieben haben.
Sie sagen aber das so selbstsicher, dass wir da nicht nochmal nachprüfen müssen, ja, Herr Stecker?
Wenn ich also nach bestem Wissen zu wissen habe, kann ich sagen. Also Frau Merkel hat ja damals schon gesagt, ne, sie hätte keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter eingestellt und bei zu Gutenberg und auch bei Giffey muss man ja sagen, das hat sie ja politisch auf keinen Fall vernichtet, sondern das hat sie allenfalls angekratzt. Und das spielt eigentlich in der breiteren Öffentlichkeit, denke ich, eine geringere Rolle.
Aber spielt ja auch keine Rolle für das, was Sie heute tun, wenn vor 30 Jahren irgendwas unklar war. Das finde ich ja auch so eine Sache. Wie wichtig sind denn so Altlasten?
Na, es geht um Integrität, glaube ich, ne? Also das sind so Sachen, wo wir sagen, Mensch, wenn jemand vor 20 Jahren geschummelt hat, vielleicht schummelt er jetzt auch. Das ist es, glaube ich, ein bisschen, oder?
Ja, wobei das Interessante ist, also die Frage, welcher Zeitpunkt oder wie alt dürfen denn die Fehler sein? Also da wissen wir auch ein bisschen was aus der Forschung. Das andere ist auch so ein bisschen Umfragen, Kaffeesatzleserei. Also wir wissen ganz klar, Wählerinnen und Wähler haben ein sehr kurzes Gedächtnis und das Gedächtnis wird auch immer kürzer. Sie hatten es angesprochen, Herr Armin Laschet hat ja 2015 an der RHTW Aachen ein paar Klausuren verbummelt und die Noten auf Basis seiner Notizen rekonstruiert. Und er konnte aber auch Noten für Studierende rekonstruieren, die gar nicht die Klausur mitgeschrieben hatten. Und das hat man auch wieder versucht rauszukramen jetzt im Vorwahlkampf und das hat aber gar nicht verfangen, obwohl es meines Erachtens ein expliziteres Fehlverhalten ist, als wenn man sich jetzt dabei filmen lässt, aus Versehen, dass man in einem Flutgebiet mal gefeixt hat. Oder Olaf Scholz 2017 hat mitzuverantworten, dass Hamburg beim G20-Gipfel so ein bisschen zerlegt wurde, weil es dann doch nicht der Hafengeburtstag war. Aber das interessierte letztlich kaum jemanden. Es ging um Verfehlungen in den Monaten vor der Wahl, auf die sich dann auch viele gestürzt haben. Das spielte auch eine Rolle, dass wir uns wahnsinnig stark für die einzelnen Personen interessiert haben, fast als lebten wir in einem präsidentiellen System. Also man könnte quasi mit Machiavelli, dem großen Politikberater der Renaissance, heute aktualisiert für Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten raten, plane deine persönlichen Verfehlungen mit genügend Abstand zur kommenden Wahl, denn, und dann kommt Arlene Wenger ins Spiel, ja, wer die wenigsten Fehler macht, der gewinnt das Spiel. So war es diesmal.
Ja, und wer der sehr viele Arbeiten zu korrigieren hat, hat nicht mal die ein oder andere Note sehr stark über den Daumen gepeilt. Wir sprachen über Politikerinnen und Politiker mit Dreck am Stecken und wie sie und die Gesellschaft damit umgehen. Mit jemandem, der nicht nur keine Noten über den Daumen peilt, sondern selber auch nur untadelige wissenschaftliche Veröffentlichungen abgegeben hat. Politikwissenschaftler Professor Dr. Christian Stecker von der TU Darmstadt nämlich. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Stecker. Und wussten Sie auch, dass ich auch Professor bin? Den Titel hat der Herr Finger mir vorletztes Jahr zum Geburtstag geschenkt.
Ja, aber nicht billig.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Und schönen Sonntag noch.
Für Sie auch. Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Weißt du, was aktuell meine dreckigste Arbeit im Garten ist?
Deine dreckigste Arbeit im Garten? Aktuell gar keine, weil du bist ja hier im trockenen Studio in Babelsberg.
Aktuell dieser Tage, dieser Woche.
Ach so, ja, nein.
Ich renne draußen rum und suche meinen blöden Roboterrasenmäher, der es schafft, sich an jeder Ecke des Rasens irgendwie selber mit seinen kleinen Mini-Rollen irgendwie festzufahren und dann um Hilfe zu rufen. Und ich bin permanent auf der Suche. Der hat es auch schon zweimal geschafft, sich selber seinen Begrenzungsdraht durchzutrennen, schon fünfmal über den hinauszufahren und mich dann anzumaulen. Sorry, aber viel zu weit außerhalb der Begrenzung. Wo ich sage, was fährst du denn da hin, du dumme Ding? Dann nimmst du den, weil der nämlich, der steht dann da und dann dreht sich ein Rad so langsam und buddelt dir so langsam so ein 4 cm tiefes Loch in den Rasen. Nicht so schlimm, wächst ja zu. Dann nimmst du ihn, stellst ihn 10 cm weiter weg, sagst weitermähen, dann sagt er Kalibrierung, dreht sich um, fährt wieder in ein Loch. Dann denkst du, ey, wo, ich denke, das ist das Zeitalter der Digitalisierung. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann dir nicht mehr zurückgeben. Weißt du warum? Weil ich schon immer so völlig voller Werf mit vollem, also so einen richtigen Elfmeter-Kick gegen dieses scheiß Ding gemacht habe. Der ist 3 Meter durch den Garten
geflogen. Vor Wut?
Natürlich. Du weißt doch, was ich für eine Wut gegen Gegenstände entwickeln
Wirklich?
Kann. Nicht gegen Menschen, gegen Gegenstände. Und ich habe mir fast den Zeh gebrochen bei der Nummer. Also ich werde diese Firma verklagen.
Ja. Es wird interessant. Bring the Popcorn heißt es, glaube ich, im Internet immer. Aber ich würde sagen, also mein lieber Freund,
ja.
Du hast deinen Spaß gehabt, siehe
ja.
C.
Ja.
Wer billig kauft, kauft
nein,
zweimal.
Nein, der Witz ist, pass auf, ich hatte ja einen Roboter-Rasenmäher von anno dazu mal, von früher noch, ah. Ne, von dem kleinen Mini-Rasen.
Ja.
Der ging auch noch, als ich den nach 6 Jahren aus ja. der Garage tiefenentladen geholt habe. Ja. Der war nur ein bisschen lauter.
Den habe ich auch bei dir fahren sehen.
Genau, und also, weil ich es mit meinen Nachbarn wirklich gut meinte und so die Ansage kam, du Sven, dein Roboterrasenmäher, der ist schon ein bisschen kaputt, der ist schon ein bisschen
Moment,
alt, der
macht ganz schön laute Geräusche. Die Nachbarn, die immer bei dir sitzen und sich Steaks aufservieren lassen, die beschweren sich dann auch noch
über deinen Roboterrasenmäher. Nein, das war ja keine Beschwerde. Nein, also niemals würden meine Nachbarn sich wegen irgendwas bei mir beschweren, aber sie haben es moniert und das war,
ach so, pass auf, das Problem war,
sie haben da genau in eine Kerbe gehauen mit meiner Frau, die sich sehr wohl bei mir beschwert. Ja, also sie kennt da ja nicht, obwohl die auch meine Steaks isst. Ja, ne, jedenfalls, ja, der war halt ein bisschen lauter, der hat gerumpelt. Da dachte ich, gut, das Ding ist jetzt 10 Jahre alt oder so. Holen wir mal eine nächste Generation. Und ich habe die nächste Generation geholt und habe dafür auch sehr viel Geld gezahlt. Der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen leiser, ein bisschen schicker.
Du hast aber nicht vorher Testberichte gelesen?
Doch, der hat gute Testberichte.
Hm.
Und der fuhr auch witzigerweise bis Mitte des Sommers sehr, sehr gut. Mittlerweile fährt er sich überall fest. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zusätzlich mit dem Tritt zu tun hat, dass da vielleicht irgendwas sich dekalibriert hat.
Warum trattest du ihn denn?
Weil der wieder das Gleiche gemacht hat. Der fuhr sich fest, so nach 5 ja. Metern fahren, dann maulte er rum, dann bin ich hin, hab ihn rausgehoben, dann ist er wieder dahin, hat an der Stelle wieder den Rasen kaputt gemacht und das 2-3 Mal. Und dann dachte ich irgendwann so, komm her, Freund.
Jetzt ist natürlich das Problem, also jetzt kannst du ja nicht mal tricksen, also irgendwo bei einem Online-Shop einen neuen bestellen und nach 6 Wochen reklamieren, was man ja eh nicht tun sollte.
Nee, weil die Verkleidung zerbrochen ist.
Genau, also insofern bist du ja gezwungen dazu, jetzt entweder sehr ehrlich hinzugehen und zu sagen, ich möchte diesen Roboter-Rasenmäher über General überholen lassen.
Freigeben.
Und vielleicht auch eine neue Verkleidung dafür haben. Also ich nehme an, dass wahrscheinlich bei so einem Gerät eine Reparatur sich lohnen könnte, wenn du nicht die Platine zerkickt hast.
Ich weiß es nicht.
Aber
ehrlich gesagt, ich habe so Visionen, dass abends, wenn es dunkel ist, ich ihn mit Feuerzeugbenzin übergieße, anzünde und er so über meinen Rasen fährt. So als Abschiedsritual.
Ja, das ist auch erstens viel unauffälliger und wird die Nachbarn bestimmt nicht stören.
Ich würde die dazu zu diesem Event auf ein Glas Wein und ein Steak einladen.
Ich wende mich jetzt einmal direkt an die Nachbarn von Sven.
Kannst du machen.
Liebe Nachbarn von Sven und auch Nachbarinnen, jetzt überlegt einmal, was ist euch lieber? Ab und zu mal ein in der Ferne oder andauernd immer wieder ein Klingel. Also war das klug, das zu monieren? Ich will gar keine Antwort für euch geben. Überlegt einfach selber mal.
Wenn du jetzt vielleicht noch mit meiner Frau reden könntest.
Das mache ich face to face. Das ist mir lieber.
Ich freue mich.
Radio 1 2 auf 1 mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und jetzt kommen wir vom Dreck zum Gold und auch wieder zurück. Mit Gold assoziieren wir im Allgemeinen ja schöne Dinge. Mhm. Also Glanz, Reichtum, Schönheit. So viel Gold, wie ich nur essen könnte, heißt es ja bei Monty Python als Lebensideal. Leider wird es ganz schnell unschön, wenn man sich die Produktionswege des Goldes anschaut. Dann landet man schnell bei dem dreckigen Gold und so passt es dann wieder in unsere Sendung. Welche Rolle das im weltweiten Handel und speziell in der Goldhochburg Schweiz spielt, das besprechen wir mit Ivan Schulz von SwissAid. Schönen guten Morgen, Herr Schulz.
Hallo, Herr Schulz.
Guten Morgen.
Herr Schulz, was genau ist denn eigentlich dreckiges Gold?
Ja, also an sich ist Gold ein relativ edles Produkt. Also Gold, wie es die meisten Leute in Deutschland, sagen wir mal, kaufen, ist ja 99,99% rein. Das heißt wirklich ein edles Produkt. Also vom Dreck kann man hier nicht wirklich im eigentlichen Sinne sprechen, aber es ist eher was Symbolisches. Und wie Sie gesagt haben, da geht es eher um die Funktion und die Funktionalität der Lieferungsketten.
Mhm.
Und da stellen sich mehrere Probleme.
Ja, dann erzählen Sie uns von den Problemen. Also liegt es an der Goldgewinnung, liegt es am Transport? Wo entsteht der, sagen wir mal, sozialmoralische Dreck?
Ja, also bei der Gewinnung gibt es das erste Problem. Gold an sich ist nicht ganz nachhaltig oder umgekehrt ganz unnachhaltig.
Mhm.
Wenn man eine Tonne Gold produziert, dann produziert man gleichzeitig 100.000 Tonnen Abfall.
Wow.
Das ist vor allem Gestein, aber das ist eine riesige Zahl.
Mhm.
Und natürlich macht das Gold ein ganz unnachhaltiges Rohstoff.
Mhm.
Und Dann gibt es die Frage, wo das Gold herkommt, das zum Beispiel in Europa gekauft wird. Und da gibt es im Moment das Problem immer noch, dass Lieferungsketten ganz untransparent sind, also immer noch zu untransparent sind. Und deshalb wissen zum Beispiel die Raffinerien in der Schweiz, die unter den größten der Welt zahlen, immer noch nicht ganz sicher, wo ihr Gold herkommt in vielen Fällen. Also das heißt, ein Prozentsatz des Goldes, das sie kaufen, ist von unbekannter oder ungewisser Herkunft.
Das heißt also, da könnte durchaus dreckiges Gold dabei sein. Welche Rolle spielt denn die Schweiz beim weltweiten Goldhandel?
Also ich möchte nur sagen, dann was als dreckiges Gold dann in diesen Fällen zählt.
Ja.
Das ist vor allem Gold aus Zonen, wo bewaffnete Konflikte herrschen, oder Gold, das zum Beispiel bei der Gewinnung dessen Kinder involviert waren und so weiter.
Ja. Und, jetzt,
und auch Gold, Entschuldigung.
Nein, kein Problem.
Auch Gold, wenn es handwerklich hergestellt wird vor allem, dann wird auch Quecksilber angewandt, und das ist auch natürlich das... führt zu Umweltverschmutzungen und so weiter.
Jetzt würden wir uns wünschen, dass die Schweiz, die ja nun eine große Rolle spielt beim europäischen und wahrscheinlich auch weltweiten Goldhandel, ganz besonders Vorreiter ist, auf solche Lieferketten achtet, genau Buch führt, wo welches Gold herkommt, möglicherweise noch eine Umwelt- oder Sozialsteuer erhebt auf Gold, was möglicherweise aus Ländern kommt, wo das nicht so gut verarbeitet wird. Ist irgendwas davon Realität, oder sind die Leute, die mit Gold in der Schweiz arbeiten, einfach nur raffgierige Banditen?
Also wir bei Swissaid kämpfen natürlich dafür, dass die Lieferketten transparenter werden, und wir machen Plädoyerarbeit bei den verschiedenen Schweizer Akteuren, das sind ja die Banken, und bei den Raffinerien auch, bei den Herstellern von Schmuck und von Uhren, das sind große Konsumenten auch, und wir sind ja regelmäßig in Kontakt mit denen. Wir versuchen denen auch dabei zu beraten, wie sie ihre Praktiken verbessern können. Und natürlich sind wir auch im Gespräch mit der Regierung, und wir versuchen, dass die Schweiz, die Regierung in der Schweiz bessere Regelungen, wie sagt man das, einfach herstellt.
Einführen oder, ja, oder treffen,
einführen, genau.
Ja?
Ja.
Und hört man ihnen zu?
Zum Teil, ja. Aber wir denken, dass es noch viel Raum gibt für Verbesserungen. Und vor allem sollte was im Gesetz drinstehen. Und da wurde eine große Gelegenheit in der Schweiz verpasst. Und zwar letztes Jahr haben wir über die Konzernverantwortungsinitiative gewählt. Wie Sie vielleicht wissen, wählt das schweizerische Volk relativ oft über eine ganze Menge von Themen. Und letztes Jahr ging es darum, die großen Konzerne verantwortlich machen dafür, wie sie sich Rohstoffe beschaffen zum Beispiel. Und da wurde eine Gelegenheit verpasst, weil die Regierung letztendlich, also die Initiative wurde abgelehnt, aber nur vom Volk angenommen, aber von den Kantonen abgelehnt. Das heißt, die ist nicht in Kraft getreten, und stattdessen haben wir jetzt ein Gesetz, das sehr schwach ist, und eine Verordnung, das Gesetz noch schwacher macht. Und das heißt zum Beispiel im Bereich Gold sind nur die Unternehmen, die mindestens 100 Kilo pro Jahr importieren, zu irgendwas
verpflichtet.
Verpflichtet, genau.
Wahnsinn. Über dreckiges Gold sprachen wir mit Ivan Schulz von SwissAid. Mehr über die wichtige Arbeit von SwissAid finden Sie unter www.swissaid.ca. Herr Schulz, vielen Dank, und trotzdem schönen Sonntag für Sie.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Beim Schlagwort Literaturzeitschrift kommen einem leicht Assoziationen wie abgehoben oder verkopft in den Sinn. Eines können wir Ihnen versichern, liebe Hörerinnen und Hörer, das gilt nicht für den Drecksack, die lesbare Zeitschrift für Literatur. Herausgeber der Zeitschrift, die dieser Tage 11 Jahre alt wird und ihren 11. Geburtstag auch gehörig feiert, ist Schriftsteller und Fotograf Florian Günther, auf den wohl mehr als auf viele andere die Floskel bzw. der Begriff des bewegten Lebens zutrifft. Mit ihm wollen wir jetzt über den Drecksack und die anstehende Geburtstagsfeier sprechen. Wunderschönen guten Morgen, Florian.
Ja, morgen.
Guten Morgen. Für diejenigen, die den Drecksack nicht kennen, was gibt's denn in eurer Zeitschrift zu lesen, was vielleicht auch anders ist als das, was man woanders bekommt? Weil die lesbare Zeitschrift für Literatur klingt ja wie eine Kampfansage an alle anderen Literaturzeitschriften.
Ja, genauso ist es auch gemeint.
Okay.
Der Drecksack unterscheidet sich von anderen. Natürlich, er sieht die Welt aus der Sichtweise der Unterprivilegierten. Also er ist nicht für sich, er schwimmt sich in dem Saft von Literaten, sondern er guckt sich an, wie leben die Leute in unserer Gesellschaft. Wer kann uns berichten, wie es zugeht in unserer Gesellschaft? Und er ist ein Blatt, das sich nicht als reines Literaturblatt versteht, sondern wir haben professionelle Journalisten und Autoren, die schreiben, aber wir haben auch Leute, die durch ihre Lebensumstände für uns schreiben. Thomas Meyer-Falk sitzt seit 25 Jahren im Knast und schreibt aus seiner Zelle für uns, oder ein Polizist, der aus seinem Alltagsleben berichtet, oder Erik Steffen, einer der Mitveranstalter, der eine Kolumne hat im Drecksack, tote Typen heißt die, der Leuten Nachrufe schreibt, die ihr Leben beschreiben, die sehr tiefgehend sind und die sehr interessant sind. Aber natürlich das Ganze nicht ohne Humor. Es geht die Post bei uns ab. Mhm. Aber wir interessieren uns eben für die Ecken, für die dunklen Winkel der Gesellschaft.
Florian, warum Drecksack? Also ja, wahrscheinlich nicht in weiser Voraussicht, damit ihr ausgerechnet jetzt, kurz vor eurer Geburtstagsfeier, in der 2-aufs-1-Sendung zum Thema Dreck stattfinden könnt. Da steckt ja was anderes dahinter.
Naja, wir wollten uns um den Dreck eben kümmern. Der Grund, den Drecksack zu gründen, war für mich, dass ich die Gesellschaft zu wenig in anderen Literaturblättern wiedergefunden habe. Mir war das zu viel Selbstbeweihräucherung. Es ging um Literatur, es ging um Autoren. Ich wollte, dass die Gesellschaft in diese Zeitung kommt, dass ganz normale Leute, Müllkutscher, Maurer, Architekten, alle lesen können, wie es bei uns zugeht, und zwar auf eine hohe literarische Art und Weise. Also, wir sind schon ein Literaturblatt, aber wir beschäftigen uns mit anderen Themen.
Ja, und du selber verkörperst das ja auch ganz gut. Wir haben gesagt bekommen, du warst in deinem bewegten Leben schon unter anderem Totengräber, Paketsortierer, Punksänger und Pizzafahrer. Jetzt bist du im Moment Fotograf und Autor. Wenn alle so viel mitbringen, wie sieht denn da eine Redaktionskonferenz aus? Oder macht ihr das einfach so, wer rechtzeitig seinen Text abgegeben hat, wird gedruckt?
Nee, so läuft es nicht. Die Leute schicken uns Texte und manchmal sagen wir, okay, es kommt in der nächsten Ausgabe. Manchmal sagen wir, finden wir gut. Wir wissen aber noch nicht, wann es gedruckt wird. Die Redaktion ist ganz klein. Das sind zwei Leute, ich und jemand anders. Und wir entscheiden dann, welcher Text geeignet ist und welcher nicht. Wichtig ist eben deswegen, wir hatten das gerade, hast du auch wunderbar rausgestellt, es müssen lesbare Texte sein. Es müssen Texte sein, die Leute verstehen. Es geht nicht nur um den Kopf, es geht um Herz und Verstand und Alltag.
Und jetzt geht es erstmal um den Geburtstag und um die Geburtstagsfeier, und zwar am Mittwoch im SO36. Was gibt es da zu sehen und zu hören?
Ja, also wir haben Vorprogramm. Erik Steffen hat organisiert diese ganze Sache, und 8 Autoren aus dem Umfeld von Goldenen Hahn, der ist ja ein Denkmal in Kreuzberg, der Drecksack durfte da mehrere Male schon auftreten. Das sind 8 Leute, von denen ich gar nicht genau weiß, was sie lesen werden, aber ich weiß sehr gut, dass sie tolle Texte liefern werden, gegen die wir dann erstmal anstinken müssen in der Hauptveranstaltung. Wir bringen 8 Leute, ich weiß nicht, haben wir die Zeit, die Namen kurz aufzuzählen?
Na klar.
Pass auf, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Da lesen dann Katja Kohlmann von der Taz, Bert Pabenfuß, eine Legende, Franziska Hauser, mehrere Romane, sehr erfolgreich geschrieben, M. Kruppe aus dem Süden, wird Texte von Thomas Meyer-Falk lesen, Silke Vogten, eine großartige Lyrikerin aus dem Ruhrpott, Matthias Penzel, Biograf von Jörg Fauser, wird über unsere Ausgabe 2014 über Jörg Fauser berichten. Und am Ende ich, ganz tragisch, und das will ich schon noch sagen, ist, dass Gerd Schönfeld nicht dabei sein wird, den wir alle sehr lieben und schätzen, und der ganz plötzlich verstorben ist, der sehr gerne daran teilgenommen hat. Wir werden an ihn erinnern, aber es ist extrem bitter.
Also eine Geburtstags- und Abschiedsfeier.
Und Gedenkfeier, sozusagen. Genau. Wir denken an euch. Wir mussten eben lachen, weil du gesagt hattest, ganz tragisch am Ende ich. Wir haben gedacht, du wolltest einen Witz machen, aber da ist ja wirklich ein tragisches Ereignis mit verbunden. Also insofern,
gibt's noch Karten?
Toll, dass ihr an ihn denken werdet. Kann man noch hinkommen? Genau, gibt's noch Karten?
Ja, na klar, ihr könnt im Internet Karten vorbestellen, aber ihr könnt hinter noch hinkommen. Es gibt noch Karten, wie viele weiß ich gar nicht, aber kommt und wir werden euch alle irgendwie unterbringen.
Fantastisch. Über den Drecksack, die lesbare Zeitschrift für Literatur, sprachen wir mit Herausgeber, Schriftsteller und Fotograf Florian Günther. Wenn Sie mögen, gehen Sie am Mittwoch doch hin zur Geburtstagsfeier im SO 36. Machen Sie den Laden richtig voll. Jeder wird untergebracht und jeder kriegt Literatur zu hören, die man auch verstehen kann. Herzlichen Dank, Florian.
Danke, Florian, und feiert
ja,
schön.
Danke euch.
Tschüss.
Schönen Tag noch.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Ich war ein wahnsinnig dreckiges Kind.
Echt?
Also ich habe den ganzen Tag draußen gespielt. Ich war nur im Sand, nur geklettert, runtergesprungen und so. Und ich weiß, dass meine Mutter hatte immer so einen Traum. Mein Kindheitsfreund Yves, der war so ein ganz ordentlicher.
Yves oder Yves?
Geschrieben Yves, gesprochen, wie man es spricht, Yves. So, der hat immer so mit Bauklötzern gespielt oder was gelesen oder so. Wir waren halt im selben Hort. Und er konnte in weißen Sachen hingeschickt werden, kam in weißen Sachen nach Hause.
Ja.
Ich konnte hingeschickt werden in was man will. Ich kam in Schlammfarben nach Hause. Ja. Also meine Mutter erzählt immer, was sie gemacht hat, wenn wir nach Hause kamen, ist mich komplett ausgezogen, abgeduscht und neu angezogen. Ich weiß nicht, wie sah es denn bei dir aus?
Also ich hatte so ein gewisses Talent. Ich war ja viel Zeit in meiner Kindheit in der Lüneburger Heide auf dem Campingplatz bei meiner Oma oder an den Wochenenden.
Pass auf, du warst eigentlich nur in deiner Kindheit auf der Lüneburger. Ich glaube, deine Eltern haben dich einmal im Jahr besucht.
So
erzählst du.
Und da gab es verschiedene Teiche, unter anderem den Badeteich, wo man auch ein bisschen angeln konnte und verschiedene Angelteiche. Ah. Und ich hatte das Talent, immer mit mindestens einem nassen Bein nach Hause zu kommen. Egal, ob ich Gummistiefel anhatte oder nicht, dann ist es halt von oben vollgelaufen.
Links oder rechts oder paritätisch?
Völlig
oder?
Egal.
Okay.
Also aber auf jeden Fall mindestens einer. Das heißt, ich bin immer mindestens mit einem Bein im Teich gelandet und immer so tief, dass der Gummistiefel vollgelaufen ist. Also wir hatten ein Zweitpaar Gummistiefel da und außerdem sehr, sehr viele Hosen. Und ansonsten, ja, ich finde ja dreckig sein auch gut. Also,
ach so.
Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich liebe das auch, wenn meine Kinder irgendwie wie die letzten Dreckspätze aussehen
aber
und sich.
Aber du bist doch der meist duschende Mensch, den ich kenne.
Ja,
du gehst doch jetzt hier während die Songs laufen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, geht der Sven zwischendurch mal duschen und kommt dann auch mit frisch angezogen wieder zurück. Also du
duschst frisch schamponiert.
Frisch schamponiert. Genau.
Nee, also ich dusche schon relativ häufig, aber eigentlich also, ja, aber doch früher nicht. Also als Kind nicht.
Ach so, ja eben.
Ich meine, aber lass mich so, sondern doch, ich glaube, ich habe als Kind auch schon immer viel mehr geduscht als andere in meinem Alter. Ich war ja im Schwimmverein.
Nur im Teich
halt. Nee, und dann habe ich Wasserball gespielt, da hat man dreimal die Woche Training. Also ich meine, welches Kind hat denn damals in den 80er Jahren dreimal die Woche mindestens geduscht? Also, die wenigsten.
In welchem Alter?
Na, da war ich so 10, 11, 12, sowas in der Richtung.
Wirklich? Na, täglich, natürlich.
Ja, weil deine Mutter dich nackt aus-
und ab... Nein, nein, das war ja früher. Nein, das hätte ich ja als Rebell. Nein, weil ich natürlich, weil ich gepflegt sein wollte, weil ich gerne eine Freundin gehabt hätte.
Hat's geholfen?
Ich habe dann irgendwann mit 19 auch eine Freundin gehabt. Klar, aber ich musste halt vorher sehr, sehr lange duschen, damit ich wirklich sauber bin.
Diese ganzen Kubikmeter Wasser, war sie die wert?
Ja, das möchte ich schon sagen. Wasser ist ja auch nicht so teuer in Deutschland. Nee, ich sag mal so, wäre ich in Israel oder Kalifornien aufgewachsen, hätte ich es bestimmt anders gesagt, aber so auf klares Ja.
Hat sich dreimal die Woche mit Sand eingerieben.
Genau. Warum macht dein linker Gummistiefel eigentlich so komische platschende Geräusche, wenn du durchs Studio gehst?
Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich guck mal rein.
Bei der nächsten Dusche, ne?
Ach, guck, da ist noch eine Rotfeder drin, die hätte ich auch angeln können damals.
Du, schnell ab ins Bad, sind ja so noch 2,30 ungefähr.
Ich weiß nicht, was sozusagen Ihre Assoziationen bei Süßigkeiten sind, die Lieblingsworte, die Sie da haben. Ich erinnere mich an meinen kleinen Neffen, der ist jetzt gar nicht mehr so klein, aber als er ganz klein war, 1,5 Jahre, stand er sabbernd vor einer großen Schüssel Schokoriegel bei uns zu Hause und sagte, Schlapperpap.
Schlapperpap.
Schlapperpap. Ja, also es war wirklich paralysiert von dieser Schokoriegelschüssel. Ja. Habe ich nie vergessen, aber mal ehrlich, wer denkt denn bei Süßigkeiten an Dreck? Keiner. Umso erstaunlich ist es aber, dass sich eine Leckerei aus Mannheim durchgesetzt hat, die den Namen Mannheimer Dreck trägt. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir mit dem Mann, der alles weiß, wenn es um Köstlichkeiten geht, dem Sommelier, Koch und Gründer des Eat Berlin Festival, Bernhard Moser, der ist hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, Bernhard.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Bernhard. Was für eine Art von Schlabberpapp ist man immer Dreck.
Im Grunde genommen ist es ein anderes Wort für Lebkuchen, wenn man es mal irgendwie
gleich
banal ausdrücken würde. Aber es hat eine ganz nette und spannende Geschichte. Es gab 1822 gab es einen Stadtverordneten, der hatte die Schnauze voll, kann man sagen, von dem ganzen Dreck, der auf der Straße lag. Und es war damals wohl ziemlich schlimm, dass jeder sein Dreck quasi vor die Tür geräumt hat. Und auch es ging hin bis zu den Fäkalien, die man quasi einfach.
Die wurden noch rausgeschüttet, ne? So.
Ja, genau. Und deshalb gab es einen Erlass, dass jeder, der das in Zukunft macht, 2 Taler Strafe zahlen muss. Mhm. Und da gab es dann einen Konditor, der sich drüber lustig gemacht hat. Man weiß heute nicht mehr genau, wer das war. Mhm. Und der hat einfach so einen Haufen aus Dreck gemacht, aber quasi mit Eischnee und Mandeln und Marzipan und Zeug. Und hat dann diesen Dreckhaufen sozusagen ins Schaufenster gelegt und hat drüber geschrieben, der Mannheimer Dreck. Mhm. Ja, das ist quasi der Ursprung. Und der Erste, der das dann quasi in ein Rezept gepackt hat, das war dann deutlich später, das war 1862, das war Karl Herdecker, der damals 17-jährige Konditor des Cafés Herdecker, das es heute tatsächlich auch noch gibt. Und der hat das dann eben dann auch mit Eischnee und mit Orangeat und Zitronat und Marzipan und Mandeln auch wirklich dann in eine Form gepackt.
Aufgewertet.
Hat das mit Schokoladenkuvertüre, die auch erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde. Und hat das dann damit, und damit steht jetzt quasi das Rezept erst fest. Bis dahin war es quasi immer nur eine Überlieferung.
Freestyle. Freestyle, genau. Klingt jetzt erstmal alles noch sehr, sehr lecker. Orangeat, würde ich sagen, klingt so ein bisschen winteresk, aber ich habe jetzt noch nichts von Kardamom oder irgendwie Pfefferkuchengewürz gehört. Ist es eine leckere Zität, die auch unterjährig zu haben ist, oder muss ich da auch bis August warten, wie hier, wenn ich Lebkuchen will?
Nee, man kriegt in Mannheim selber kriegt man das ganze Jahr. Mhm. Ja. Aber es ist schon von der Würzung her, also es ist vor allem sehr, sehr Nelke geprägt. Das ist das, was ihn vielleicht so ein bisschen vom normalen Lebkuchen unterscheidet, dass das Nelkenaroma deutlich intensiver ist. Aber ansonsten ist es schon eher eine sehr, sehr winterliche Spezialität, die ich auch eher in die Vorweihnachtszeit packen würde.
Wenn wir uns über Backwaren schon unterhalten, und du hast ja nun hinter die Kulissen von vielen, würde ich sagen, Konditoreien, Bäckereien, Restaurants geschaut, du würdest sagen, Restaurants,
Bäckereien.
Es gibt ja immer wieder diese Geschichten, so, ja, es gibt wieder frische Rumkugeln, weil der Laden ist gerade gefegt worden und so weiter und so fort. Wie oft findet sich denn eine erkleckliche Menge Dreck in irgendwelchen Backwaren, sagen wir mal? Echter Dreck.
Das ist jetzt extrem abhängig von der Bäckerei.
Okay, ich verstehe. Also,
ja. Wir hatten in Berlin ja mehrere Großbäckereien, die im Laufe der letzten Jahre mal zumachen mussten.
Ja, ne? Was da los ist, das ist echt krass. Es ist halt das große Problem, dass Mäuse und Ratten halt tierisch auf Mehl abgehen. Mhm. Ja, das ist wirklich sowas, wenn man, auch wenn man eine Mausefalle bestückt zu Hause, kein Speck, kein Käse rein, sondern einfach nur feucht machen, eine kleine Menge an normalem Weizenmehl rein.
Echt?
Die gehen cool. Da voll drauf ab.
Also wie Rotfedern, über die ich vorhin schon geredet habe.
Ja, genau. Mehlteig. Du kannst es auch im Gummistiefel machen, sehr, sehr gerne. Einfach ein bisschen Mehl rein und dann warten, bis die Mäuse reinkommen.
Oh, das schlurft dann noch schöner, wenn da ein bisschen Wasser bei ist.
Ich glaube doch bei den Monty Pythons mal dieses Klavier mit.
Ja, genau, das Mäuseklavier.
Genau.
Ja. Und du würdest sagen, es hängt sehr stark davon ab, dann wie rein man seinen Laden hält.
Ja, oder? Es ist auch, ich kann mich auch an eine Zeit erinnern in den 70er Jahren. Ich kenne so aus Überlieferungen, dass aber der sozusagen, der die schmutzigsten Fingernägel hatte, den Salat anrichten musste, weil die danach sauber waren. Aber jetzt wollen wir hier nicht zu eklig werden.
Lass uns sozusagen noch ganz kurz in Mannheim bleiben. Sind die denn für ihre Konditorkunst ansonsten bekannt oder ist nur, weil der Name so lustig ist, da jetzt mal was überliefert?
Da muss ich jetzt als Österreicher und nahezu nah an Wien und Salzburg lebender sagen, also Mannheim steht jetzt eine tolle Universitätsstadt. Aber
super Autobahn, sag ich jetzt mal.
Ja, und für toller Dialekt. Ich mag diesen kurpfälzischen Singsang sehr. Kriege auch immer gleich Durst, will dann immer gleich einen Appleboy oder eine Schorle oder so bestellen. Aber mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass da das Epizentrum der Konditoreikunst ist.
Und wir wissen alle, dass zumindest traditionell auch jetzt Berlin nicht das Epizentrum der Konditorei ist. Also wenn Sie jetzt was erfinden, wie zum Beispiel die Berliner Ratte oder Maus oder so, ja, wir wollen einfach nur eine Kiste haben. Also, ne, wenn es dann, wenn es so, wie aus dem Mannheimer Dreck ist ja auch was Schönes geworden.
Oder die Kreuzberger Zuckerspritze oder sowas.
Warum nicht?
Kreuzberger Kanüle nennen wir das dann, das klingt irgendwie cooler. Ja. Also so ein Zeug immer her, wir verkosten das dann gerne hier im Studio zusammen mit Bernhard Moser, der ja ganz nebenbei und gerade auch völlig entspannt, weil kaum was los, Festivalleiter des Eat Berlin Festival ist. Geht jetzt ja bald los, gibt es noch Karten? Wo kann man noch was Leckeres kriegen?
Wo kann man den besten Dreck, den besten Dinge bekommen?
Also, am 28. geht's los. Ich bin schon tierisch aufgeregt. tatsächlich. Und zwei Freunde von mir moderieren auch die Eröffnung.
Das wird spannend.
Das wird total lustig. Und vor allem, also es gibt tatsächlich ungewöhnlich viele Tickets noch, was auch daran liegt, dass wir bei den Regeln bei einigen Sachen auf 2G gehen konnten. Mhm. Was dazu führt, dass wir die Veranstaltung ein bisschen voller machen können als ursprünglich geplant.
Also weniger Abstände zwischen den Plätzen.
Genau. Ne? Und es lohnt sich wirklich gerade reinzuschauen, weil auch wirklich fette Dinger noch frei geworden sind.
eat-berlin.de, da oben links Programm 2021, da sieht man die einzelnen Tage oder kann sich komplett durchklicken und da gibt es auch nochmal einen Reiter neue Veranstaltungen. Das sind also die, die quasi jetzt nach der Verschiebung im Februar für den Herbst neu dazugekommen sind, oder?
Genau, ich habe nochmal quasi ein Upgrade gemacht, weil eben die Bestandsveranstaltungen, die eigentlich im Februar durchgeführt werden hätten sollen, sehr schnell ausgebucht waren und dann bin ich so mutig geworden, habe nochmal 10 oder 11 Veranstaltungen oben drauf gesetzt und sind da im September nochmal mit einem erweiterten Programm online gegangen.
Dabei wünschen wir dir viel Spaß. Arbeit ist es ja praktisch gar nicht. Und vielen Dank, dass du trotzdem so kurz vorher uns noch über den Mannemadreck ins Bilde gesetzt hast.
Aber nächstes Mal bringst du einen mit, ne? Tschüss. Total. Vielen Dank, mein Lieber.
Radio 1. Die 7. Frage.
Spielen wir mit Manfred. Hallo Manfred.
Hallo, grüß euch.
Und mit Bernhard. Hallo Bernhard.
Ja, hallo auch.
Manfred, warst du ein dreckiges oder ein sauberes Kind?
Ja, eher ein dreckiges, glaube ich.
Aha, was ist so dein Top-Dreckerlebnis?
Nee, in der Matschepampe rumspielen und kleine Türmchen bauen als Kind, das war schon in Ordnung.
Ja, okay, richtig so. Find ich auch in Ordnung. Bernhard, wie war es bei dir?
Ja, ich denke noch an so ein Schulbuch. Der dicke Dieter zieht den dünnen Dieter durch den dicken, dünnen Dreck. Ja, sowas.
Ihr hatte zwar...
Wie groß war das Cover, dass das da drauf passt?
Ihr hattet so Body-Shaming-Bücher, ja?
Ja.
Das ist gut. Find ich aber gut. Body-Shaming.
Aber warte ganz kurz, warst du eher der dicke oder der dünne Dieter?
Der dünne Dieter.
Ah, du wurdest durch den Dreck gezogen?
Ja, genau.
Mhm. Der Matsche. Bärenschlanke Bernhard sozusagen. Also der spitzfindige Sven wird jetzt mal erklären, wie das Spiel geht.
Richtig.
Richtig.
Bernhard wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage, muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Tut er dies richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist der andere dran. Meistens geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden 7. Frage. Wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, geht eben der andere ins House of Tales. Also Bernhard, wer soll anfangen? Möchtest du selber oder soll der Manfred neuen vorlegen?
Nee, ich mach mal selber.
Na, dann mach mal selber. Selbst ist der Mann.
Jo. Mir ist gerade eingefallen, das erinnert mich deine Erklärung mal ein bisschen an das alte Lied von Manfred Mann. Der dran ist, didi-dam, didi-du. So, Bernhard, Sturm und Dreck ist ein Album der Punkband Vizo, ja oder nein?
Nein.
Richtig, es ist nämlich was?
Weiß ich nicht.
Genau, das 5. Album der Band Feine Sahne Fischfilet. Bernhard, du bist weiter dran. Bernhard, der Film Joe Dreck... aus dem Jahr 2001 heißt im Original Joe Dirt, ja oder nein?
Ja.
Ja? Richtig, ja. Du bist weiter dran.
Drei.
Bernhard, der Kotflügel trägt seinen Namen, weil er ursprünglich dazu erfunden wurde, dass Kot und Dreck von der Straße nicht in den Innenraum einer Kutsche spritzen konnten, ja oder nein?
Richtig.
Das ist völlig richtig. Du und ich, wir erinnern uns noch an die schönen Fahrten mit dem Vierspänner.
War doch kacke, oder?
Ja,
Vier.
Hast du recht. Bernhard, unter Dreckapotheke versteht man die Verwendung menschlicher und tierischer Exkremente und Sekrete sowie von Bestandteilen von deren Körpern als Arzneimittel, ja oder nein?
Oh, war ja, nicht wiederholen. Ich entscheide mich ganz einfach, ich sage ja.
Du sagst ja. Ich wiederhole nicht, Bernhard. Ich respektiere deinen Wunsch und sage richtig. Bernhard, die Süßigkeit Jelly Belly Beans gab es im Rahmen einer Spezialedition, unter anderem in der Geschmacksrichtung Dreck. Ja oder nein?
Ja, richtig.
Ja. Das ist völlig, völlig korrekt. Bernhard, du bist weiter dran. Ja, genau. Und lass dir bloß nicht soufflieren, sonst gibt es aber so richtig auf die Nüsse. Bernhard, in der Chemie gibt es einen sogenannten Dreckeffekt, bei der unbeabsichtigt vorhandene Stoffe oder Reaktionsbedingungen zu neuen Effekten führen können. Ja oder nein?
Positiv. Ich sag ja.
Positiv. Du sagst ja. Gut, dann sage ich, du kriegst jetzt...
Die 7. Frage.
Und ich bitte um schnelle Antwort, Bernhard. Neben Dreckloch und Dreckshausen gibt es in Deutschland auch den Ort Dreckskaff, ja oder nein?
Ja.
Bernhard? Ja, sagst du.
Ja.
Ich sage, Dreckloch und Dreckshausen gibt es wirklich. Dreckskäfer gibt es viele, aber keinen Ort, der so heißt. Und deswegen dürfen wir zu Manfred sagen.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ. Das hast du wirklich richtig
das
gut gemacht.
Das war fast ein Durchmarsch, Bernhard. Aber echt nur fast. Also gut vorgelegt. Respekt und herzlichen Glückwunsch zum beinahe Gewinnen. Aber gewonnen hat jetzt Manfred, ohne einmal was gesagt zu haben. Tja, so ist es leider. Lieber Bernhard, einfach nächste Woche wieder versuchen. Da hast du vielleicht bei der 7. Frage mehr Glück. Und Manfred, du gehst ins House of Tales mit bis zu 4 Begleitpersonen deiner Wahl. Kannst du da einen von 3 verschiedenen Escape Rooms aussuchen. Kannst du dir mal angucken unter houseoftales.de. Und ja, bleib dran, wir brauchen deinen kompletten Namen. Super. Mann, ey.
Ich wünsche dem Manfred auf jeden Fall viel Erfolg. Ja.
Ach Mann, Bernhard, tut mir leid, aber einfach wieder versuchen. Nein, irgendwann klappt es.
Ich kenne das. Ich war schon mal drin im House of Tales. Ist eine tolle Sache. herzlichen Glückwunsch für Manfred, weil er muss erstens mal auf 75% da kommen, weil House of Tales ist eine schöne Sache.
Super, alles klar. Dann dir viel Spaß, Manfred. Bernhard, dir auch noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Mitspielen, ihr zwei.
Ciao.
Danke.
Ciao.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Das Werk in dieser Woche trägt den Titel Dreck.
Dreck reinigt den Magen. Danach ist er im Lot. Herr Ober, meinen Dreck dann gern an einem Entrecôte.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1. Hier sind die Ärzte mit Tristesse.